Ja, herzlich willkommen. Heute steht, was steht heute auf dem Programm? Ich möchte heute mit den zentralen Strömungen weitermachen im Pragmatismus, symbolischer Interaktionismus, Fortsetzung, da machen wir heute weiter. Und dann gucken wir uns insbesondere die Vorläufer der qualitativen Sozialforschung an. Vorläufer heißt, dass wir mal reinschauen, was haben denn die Kulturanthropologen eigentlich alles gemacht oder welche Spuren haben sie eigentlich hinterlassen für die qualitative Sozialforschung. Wir werden uns eine Studie anschauen, zum Beispiel die Arbeitslosen von Marienthal, da einen kurzen Filmbeitrag dabei, wie man in den 30er Jahren gewissermaßen qualitative Sozialforschung oder generell empirische Sozialforschung umgesetzt hat. Das ist einer der Vorläufer. Dann werden wir uns heute mit zwei Studien von Irvin Goffman und Anselm Strauss beschäftigen. Also Strauss und Goffman, wir werden uns die totalen Institutionen anschauen. Was ist alles eine totale Institution? Und bei Strauss die Studie mit Gläser und Strauss, Awareness of Dying. Und am Ende würde ich mit Ihnen gerne noch die methodologischen Prinzipien der qualitativen Sozialforschung durchgehen und diskutieren, die Sie auch im Tutorium bearbeiten. Und am Ende, wenn noch Zeit ist, gucken wir uns ein Videobeispiel an, was ich mit Ihnen gemeinsam analysieren möchte. Da geht es um eine Warteschlange. Also welche Alltagskompetenzen sind denn eigentlich erforderlich, um eine damit wir uns wechselseitig anzeigen, dass etwas zu einer Warteschlange wird. Gut, vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, und zwar, es ist sinnvoll, wenn Sie das Tutorium besuchen und wenn Sie die Texte auch lesen. Ich weiß, dass es am Anfang nicht so klar ist, worum es da geht. Es ist ja gewissermaßen ein Trockentraining, was wir in diesem Semester auch machen. Und wenn Sie noch nicht den Bezug herstellen können, ja, wofür brauche ich das eigentlich, wenn Sie selber noch nicht empirisch arbeiten? Aber lesen Sie die Texte, auch wenn Sie am Anfang nichts verstanden haben, aber versuchen Sie mal wenigstens einmal gelesen zu haben, und es hinterlässt Spuren. Ja, und diese Spuren werden am Ende dafür sorgen, dass Sie die Klausuren auch schaffen. Also gehen Sie ins Tutorium machen Sie es für sich selber. Also ich sage den Tutoren dann auch, und Sie selber sind auch der Meinung, dass es hier nicht darum geht, dass man Ihnen hinterher telefoniert oder eine E-Mail schreibt, wenn Sie nicht kommen, sondern nehmen Sie das ernst oder bleiben Sie halt von Anfang an fern und gehen einfach gar nicht hin, aber dann sollten Sie sich von der Veranstaltung auch abmelden. Also einfach nehmen Sie das ernst und gehen hin, machen das, beteiligen sich, dann haben Sie auch was davon. Okay, wir haben letzte Woche hier aufgehört, George Herbert Mead, der als ein Vorläufer der qualitativen Sozialforschung gilt. Wo machen wir heute weiter? Das hatten wir auch noch, vielleicht das doch für die Musikfreunde unter Ihnen. Kennt jemand Kraftwerk? Wer interessiert sich für elektronische Musik? Kennen Sie Kraftwerk? Ja. Merken Sie sich vielleicht eine kleine Eselsbrücke. Simmel, die deutsche Soziologie, ist sowas wie Kraftwerk für die elektronische Musikszene, die Toys. Ja? Ohne die wäre das, was die Chicagoer Schule am Ende herausgebracht hat, gar nicht denkbar. Ja? Weil die Vertreter der Chicagoer Schule als soziologische Strömung in Chicago haben eben viele Anleihen in der deutschen Soziologie bei Simmel, Diltay, Wundt und so weiter geholt. Ich werde dann später am Ende vielleicht noch kurz auf Kraftwerk eingehen, um so eine kleine Abschlusssequenz zu machen. So, Chicagoer Schule. Erstens mal, es ist ein erstes Soziologie-Department im 1892. Was haben die gemacht? Sie haben mal Stadtsoziologie gemacht. Stadtsoziologie heißt, das könnte ich hier in Konstanz auch ganz gut nachvollziehen. Sie sind in die Stadt gegangen. Sie haben geguckt, wer wo was macht, wer auf der Straße schläft, Wo wohnen gewissermaßen die Wanderarbeiter, die noch keine Bleibe gefunden haben? Das kennen Sie vielleicht. Einige Studierende von Ihnen, die kriegen am Anfang des Semesters auch keine Wohnung. Wo wohnen die denn dann? Bei Ihnen jemanden auf der Couch oder so? Also, Stadtsoziologie, Professions- und Arbeitssoziologie, das war, Chicago war in der Zeit im Umbruch, einen ungeheuren Bevölkerungszuwachs konnten die verzeichnen, und das haben diese Sozialforscher ja, in den Blick genommen, in den Fokus genommen und sind denen gewissermaßen nachgegangen. Haben bestimmte Berufe, neue Berufe, die dabei entstanden sind, analysiert. Alles, was mit Urbanisierung, Akkulturation und Desintegration zu tun hat, waren Gegenstände dieser Zeit. Und das sieht man heute natürlich auch noch, wenn wir uns mit alles, was mit teilnehmender Beobachtung oder Feldforschung zu tun hat, dann gründet das gewissermaßen in der Haltung dieser Schule und dass man einfach sagen kann, nichts ist per se uninteressant. Wir müssen mal Kontakt aufnehmen, direkten Kontakt aufnehmen mit den Gegenständen, mit den Gruppen, mit den Milieus, die auf den ersten Blick irgendwie ja, vielleicht uninteressant erscheinen mögen, aber dass wir uns gewissermaßen zunächst mal mit dem anderen auseinandersetzen müssen und darüber dann eine soziologisch-empirische Studie verfassen. Auch alles, was mit abweichendem Verhalten zu tun hat. Ja? Also in den 30er Jahren Alkohol trinken, natürlich war das ein abweichendes Verhalten. Kiffen ist heute noch, aber es kippt schön langsam. Ja? Also wenn Sie vielleicht in 5 bis 10 Jahren in Deutschland Cannabis rauchen, wird das wahrscheinlich gar nicht mehr so ein Problem sein. Vielleicht, ne? Aber vor 20 Jahren oder jetzt noch kann sein, dass sie mitgenommen werden. Ja, oder zumindest ihre Personalien abgeben müssen. Also wann ist etwas überhaupt ein abweichendes Verhalten, für wen und in welcher Zeit? So, also Mikrosoziologie in these great cities, where all the passions, all the energies of mankind are released. We are in a position to investigate the process of civilization as it were under microscope. Also man geht richtig ran, ja, man zoomt, ja, wenn Sie da diese Computermetapher mal oder diese Film diesen Begriff aus der Filmerei mal heranziehen. Wir zoomen ran. Dahinter steckt natürlich auch, dass wir eine bestimmte Vorstellung von Daten auch brauchen. Ne? Also es geht dann schon auch um Datenerhebung, Datengenerierung. Aber an erster Stelle steht mal die Begegnung. Der Forscher stellt sich mal vor, der Forscher taucht in dieses Milieu gewissermaßen ein. Wenn ich mich zum Beispiel für das Kellnern in bestimmten neuen Berufsgruppen oder im Casino interessieren würde, dann würde ich als Sozialforscher versuchen, selbst diese Tätigkeit für einen bestimmten Zeitraum auszuüben, um die Relevanzen der Akteure auch so ein bisschen nachvollziehen zu können. Und das ist auf der anderen Seite auch ein Geschenk, das wir in der Soziologie, in der empirischen Sozialforschung auch kriegen, dass wir nicht nur Soziologinnen sind, sondern dass wir halt auch mal einen Perspektivwechsel vornehmen und versuchen, deren Sichtweise aufzunehmen und das dann integrieren in unsere Arbeitsweise. Das heißt, es ist überhaupt nicht damit getan, mit ein paar fertigen Fragebögen im Feld aufzuschlagen, die zu verteilen und zu sagen, ich komme am Nachmittag wieder, ich hole die dann ab. Das wäre zu wenig. Ne? Sondern wenn, dann muss man vielleicht mal mit denjenigen mal einen Kaffee trinken gehen. Wie ist es denn eigentlich in diesem Job? Was ist zum Beispiel prekäre Arbeitsverhältnisse gibt es heute zuhauf? Ne? Dass man, wenn man sich für sowas interessiert, dann ginge das in etwa in diese Richtung. Ja, die beiden hatten wir schon, Thomas und Snaniecki. Thomas war Professor für Soziologie an der Universität Chicago von 96 bis 18. Thomas-Theorem hatten wir schon, ne? Sie erinnern sich. Und Znaniecki kommt ursprünglich aus Polen, ist dann aber auch wieder zurück. Der hat eine ganz interessante Studie gemacht, die Polish Peasant in America, also der polnische Bauer. Es gab ja viele Migrationsbewegungen, und dass er die gewissermaßen denen nachgegangen ist, dieser Gruppe, und geguckt hat, wie die sich da eigentlich ansiedeln, was sie da eigentlich da gemacht haben, und hat alle möglichen Daten, alles Mögliche auch als Daten genutzt, wie Tagebücher, sonstige Aufzeichnungen, Briefe, und das zeigt auch, also auch eigentlich ein sehr aktuelles Thema, mit dem könnte man heute oder muss man auch wissenschaftlich in Interaktion treten, wenn wir uns heute mit Migrationsfragen auch beschäftigen. So, ein weiterer Vertreter der Chicagoer Schule, insbesondere Robert Park, der eigentlich in seinem Erstberuf ja Ingenieur oder Journalist war und dann auch in Deutschland unterwegs war, aber eben auch am Department of Sociology der Universität Chicago angesiedelt war. Was der gemacht hat, war, der hat den Studierenden damals gesagt, ähnlich wie man es wenn sie Journalismus ein Journalismusstudium machen, geht mal raus, ja. Geht mal raus, redet mal mit den Leuten, versucht mal herauszufinden, was diese eigentlich so bewegt und was so deren Schwierigkeiten sind. Und das hat da gewissermaßen den Soziologen auch, oder den Kulturanthropologen und Soziologinnen auch so mitgegeben. Gleichwohl ist aber ein Unterschied zwischen journalistischer Arbeit und wissenschaftlicher Arbeit. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie würden Sie Journalismus unterscheiden von empirischem Forschen? Was machen Journalisten, Journalistinnen nicht oder schon, was qualitative empirische Sozialforscher machen? Hat immer eine Idee. Wiederholen wir für alle. Kollege meint, Journalisten sind auf der Suche nach der Schlagzeile und nach der Auflage und die Schlagzeile korreliert gewissermaßen mit der Auflage. Dass man sagt, es muss richtig fetzig klingen, es muss gar nicht so stimmen, es kann so ein bisschen angefaked sein. Ne? Dass man sagt, so ein bisschen eine leichte Drehung war gut, dann liest man es. Machen bitte. Also, Kollege, ich wiederhole es nochmal. Sie verteidigen den Journalismus auch in dieser Hinsicht auch zu Recht, dass es jetzt auch nicht nur ausschließlich darum geht. Also, es gibt wahrscheinlich mehrere Begründungen dafür, dass Journalismus auch eine bestimmte Haltung hat, eine bestimmte Kriterien, was denn guten Journalismus eigentlich auszeichnet. Denken wir zum Beispiel an den investigativen Journalismus oder so. Ja, also, wo man dann schon ja, wo die, wo man, wo der, 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 die Journalistin, der Journalist dann schon die Idee verfolgt, etwas Bestimmtes. Denken Sie an Wallraff zum Beispiel. Ne? Das ist vielleicht den einen oder den anderen ein Begriff, was damit gemacht wird. Auch um eine Veränderung sozialer zu einer Thematisierung sozialer Probleme führend, ja, um darauf hinzuweisen, dass die Arbeitsbedingungen katastrophal sind, wenn wir uns in eine Fabrik gewissermaßen als Journalist einschmuggeln oder ja, uns anstellen lassen und dann danach darüber journalistisch berichten und schreiben. Es gibt ein Naheverhältnis, aber wir müssen es unterscheiden. Wir werden im Laufe des Kurses noch darauf zurückkommen, wem wir als empirische Sozialforscherin verpflichtet sind, wenn wir empirisch forschen. Ja, also dass wir uns natürlich an eine, ja, wir sind verpflichtet der Soziologie gewissermaßen. Es gibt Arbeiten, auf die wir uns beziehen. Also wir sind gewissermaßen unsere Ahnen. Ja, also der Disziplin und eine Reihe anderer Kriterien, auf die können wir dann im Laufe des Semesters noch eingehen. Was man aber sagen kann: eine gute Journalistin ist mal neugierig, ja, mutig. Wenn man so will, und sind auch mal schon mal zwei Charaktereigenschaften, die Sie als empirische Sozialforscherin auch brauchen. Ja, und respektvoll gegenüber dem Gegenstand. Ja, also, dass man jetzt nicht, also sagen wir, ein Problem von Konstanz ist, die Stadt ist so schön und so süß, aber auch so klein. Wenn wir jedes Mal empirische Forschungsprojekte, studentische Forschungsprojekte hier realisieren, führt das dazu, dass irgendwann Konstanz überforscht ist. Ja, die Leute sagen, boah, nicht schon wieder die Soziologen, wir hatten letzte Woche die Psychologen auch schon da, jetzt kommen die auch. Das heißt jetzt, wir können es schon machen, ja, wir müssen nur aufpassen, dass wir das Feld, wenn wir aus dem Feld herausgehen und zum Beispiel eine kleine ethnografische Studie gemacht haben in der Stadt, in der Bürgerverwaltung oder was auch, wo auch immer, also so eine Art Organisationsethnografie, dass wir es so verlassen, dass die Akteure uns dann auch gern wieder nach Möglichkeit begrüßen. Okay, dann kommt es dann wieder, das letzte Mal war so schön, sie haben uns so geholfen. Also wir haben auch eine bestimmte Verantwortung, ein forschungsethisches Verhalten müssen wir an den Tag legen. Wir können jetzt nicht nur wie so, ja, einmal einfach nur die Ernte einfahren und dann tschüss, hinter mir die Sintflut. Das geht nicht. Da müssen wir auch forschungsethisch sauber arbeiten und sind dann auch, gucken Sie mal auf die Deutsche Gesellschaft für Soziologie und lesen mal den Forschungs- oder den Ethikkodex durch, was da drinnen steht, was wir denn so beachten sollten. Ganz heikle Fragen, ganz kurz darauf einzugehen. Können wir irgendwelche Aufzeichnungen machen? Wo landen diese Aufzeichnungen dann? Wie sieht es mit Fragen der Anonymisierung beispielsweise aus? Um das nur kurz anzutippen. Also da sind wir als studentische Forscherin insbesondere auch verantwortlich mit unserem Namen, dass das auch sauber und ja, abläuft. Ja. Gut, und dann haben wir noch einen Kollegen von Robert Park, Ernest Burgess. Ja, man kann sagen, die Großstadt Chicago diente als Living, als Laboratorium, als Soziales. Ne? Also Sie können sich wirklich mal überlegen, was Sie in Konstanz so gerne untersuchen möchten. Ob das Clubs sind, Arbeitsbedingungen hier im Gastgewerbe oder wenn Sie auf die Reichenau fahren, das finden Sie viele, ja, Wanderarbeiter gewissermaßen, wie die. Da gibt es dann eine Studie dazu von der Chicago Schule. Gut, wie geht's weiter? So hat man zum Beispiel versucht, oder versuchte Burgess eben so eine Art Kartografie anzulegen in einer Stadt. Ne? Also hier ist Deutschland zum Beispiel. Ja? Also da waren wohl Deutsche da. Hier ist ein Ghetto. Hier gibt es gewissermaßen. Da, wo die Hütten stehen, der Leute, der Arbeiter gewissermaßen. Also man hat das so nach und nach irgendwie versucht einzuordnen und zu sortieren. Ja, darauf bin ich jetzt schon eingegangen. Das sind so die zentralen Motive gewesen der Chicagoer Schule. Jetzt komme ich zu einem europäischen Projekt, was in den 30er Jahren stattgefunden hat, und zwar Marie Yarhuda und Paul Lazarsfeld, die Arbeitslosen von Marienthal. Hier gibt es auch eine schöne Verfilmung von Maria Brandauer. Einstweilen wird es Mittag, heißt es. Und ich sage gleich etwas dazu. Das ist die Studie. Es ist ein sogenannter soziografischer Versuch über die Wirkungen langdauernder Arbeitslosigkeit. Haben Sie eine Idee, was also Wirkungen sein könnten für langdauernde Arbeitslosigkeit? War jemand schon mal so gefühlt arbeitslos? Also sind wir wahrscheinlich ein bisschen zu jung dafür. Bitte. Was glauben Sie, oder wir können ja einfach uns mal in andere hineinversetzen, oder vielleicht haben wir Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, wo wir mitbekommen, wie es jemandem geht, der arbeitslos ist für einen längeren Zeitraum. Bitte. Ich helfe mal. Erstmal vielen Dank für Ihre Offenheit. Also, es geht um Lethargie, Antriebslosigkeit, dass wir, auch wenn es nur diese paar Monate sind, ja, Depression, also, ja, okay. Jetzt für die anderen. Was haben Sie für Ideen, was kann das was kann so eine langdauernde Arbeitslosigkeit jetzt für Folgen haben? Bitte. Also eine Lösung dieses Problems, Zuschreibungen von außen ausgesetzt zu sein, könnte sein, boah, ich gehe am besten nicht wieder raus. Ich bleibe einfach zu Hause. Ne? Also man zieht sich gewissermaßen zurück. Und im Übrigen, ob man die Fähigkeit hat, auch den Tag selbst zu strukturieren, also arbeiten gehen oder das Haus verlassen, oder Sie arbeiten im Grunde ja auch. Geht Sie bitte nicht her und sagen, ja, ich studiere halt nur so. Ne? Sondern es gibt Ihnen ja auch einen Rhythmus. Ne? Man hat das Haus verlassen, hat ein paar Leute gesehen, wie geht's? Ne? Also es ist ein sozialer Austausch gewissermaßen da, und der sorgt auch für eine gewisse, nehmen wir es mal, innerpsychische Stabilität dann halt auch. Ne? Gut, aber jetzt sind mal so ein paar so Überlegungen. Hier ist der Entstehungskontext ein anderer. Wirtschaftskrise, 30er Jahre, Aufkommen des Nationalsozialismus, politisch engagierte Sozialforscherinnen, die eben dieses Thema in die Hand genommen haben und gesagt haben, oh, sollten wir was machen. Anstelle einer Untersuchung des Freizeitverhaltens von Arbeitern, an das man hätte auch auf die Idee kommen können, zu sagen, okay, die haben keine Arbeit, jetzt müssen wir schauen, dass wir die irgendwie beschäftigen. Ja, machen wir so einen Erlebnispädagogik-Park oder keine Ahnung, irgend sowas. Davon haben Sie Abstand genommen, sondern Sie wollen schauen, eben die Untersuchung des Verhaltens von Arbeitslosen. Was tut der, die Arbeitslose in diesem Kontext? Die Arbeitsweise, die methodische, ist in der Tradition der sogenannten Gemeindestudie. Also man hat wirklich größere Einheiten herausgegriffen, also nicht jetzt eine Familie, sondern am besten ein Dorf. Ja, und Dörfer, die in irgendeiner Art und Weise abhängig sind, waren von einem bestimmten Unternehmen, von einer Fabrik. Sie kennen das vielleicht, ich bin jetzt also in Deutschland, also in Österreich kenne ich mich besser aus, aber in Deutschland gibt es auch immer wieder Unternehmen, die dann absiedeln oder bankrott gehen, und das macht dann was mit den Anwohnern, die extra dahin gezogen sind, Kredite aufgenommen haben, um schöne Häuser zu bauen. Und dann läuft der Laden plötzlich nicht mehr. So, was macht das dann mit dem Dorf gewissermaßen? So, das war der Hintergrund. Marienthal ist ein kleines Fabrikdorf in Niederösterreich, das ist südöstlich von Wien. Also 1830 entstand eine Textilfabrik, die sich stetig vergrößert. Es kamen immer mehr Leute dazu. Mitte 1929 folgte nach Jahren des Aufschwungs eine erste Krise. Also es wurde nicht mehr investiert und so weiter. Und dann schloss auch noch die Spinnerei und dann die Druckerei und dann die Bleiche und schließlich die Weberei. Und die Konsequenz der Schließungen war eine nahezu totale Arbeitslosigkeit der Dorfbewohner. Jetzt sind in dem Dorf 476 Familien ansässig. In 367 von diesen hatte kein Familienmitglied einen regulären Arbeitsplatz. So, das waren so die Rahmenbedingungen. Und jetzt gibt es einen kurzen Einspieler dazu. So, komm rein ist so wie, das ist sowas wie yes, so ein Sieg, wenn Sie empirisch Sozialforschung betreiben. Ich bin drin. Endlich. Ja? Ich habe das Feld irgendwie, ja, irgendwie eingewickelt, irgendwie überzeugt, ohne aber jetzt auch meine wissenschaftliche Identität zu verlieren. Ja, also das ist oft gar nicht so einfach. Hier vielleicht zum Verständnis, die sogenannte Arbeiterkammer ist in Österreich eine Arbeitnehmervertretung, und das Ganze dieses aus einem sozialdemokratischen Kontext, ne? Also der Forscher versucht, Kontakt über eine Organisation zu bekommen, die irgendwie Zugang verschafft dem Forscher oder dem Forscherteam zu diesem Dorf. Ja, also wir haben es prinzipiell oder hätten es prinzipiell schwer, einfach in ein Dorf zu gehen und sagen, Grüß Gott, würde gerne hier forschen. Ja, wer sind denn Sie? Ja, und dann muss man irgendwie schauen, dass man ja an der richtigen Stelle andockt, klopft, um dann auch sowas wie einen gelungenen Feldzugang bewerkstelligen zu können. An erster Stelle steht dann natürlich die Glaubwürdigkeit der Forscherin und des Forschers. Also kann ich diesem Typen, kann ich dieser Gang, die da bei uns an der Tür klopft, die eigentlich nur nerven, ja, die eigentlich eine Zumutung sind für diese Menschen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind arbeitslos, schon, dann kommen irgendwie so lästige Forscher daher und möchten, ja, wir möchten da das untersuchen und uns vielleicht noch so ein bisschen ergötzen, wie schlecht es denen geht. Ja, also das Feld hat nicht auf die Sozialforscherin gewartet. Ja, also die Welt oder die soziale Welt kommt auch ganz gut ohne Soziologinnen und Soziologen klar. Trotzdem meinen wir, sonst wären wir nicht hier, irgendwas damit Ernsthaftes zu verbinden, um das dann auch entsprechend umsetzen zu können. Aber das ist eine ganz heikle Phase und hier in dem Filmbeitrag wurde klar, worum es da geht. Also was hier zentral ist, worauf man achten muss. So, jetzt noch einen zweiten zur Forschungsfrage und zum Forschungsinteresse. Oder in der empirischen Sozialforschung versucht man sich, in der Soziologie davon abzugrenzen, sogenannte Armchair Sociology zu machen. Ja, wir sitzen im Stuhl und schauen vielleicht aus dem Fenster raus und sagen, was die da so machen. Genau die. Ja, ohne dass wir da mit denen überhaupt in Kontakt getreten sind. Oder die nächste Abgrenzung ist auch ein anderer Begriff, die sogenannte Verandasoziologen. Also die haben zumindest den Armchair, da sind sie mal auf und haben sich an die Veranda ge gesellt und haben mal rüber geguckt. Ja? Ist auch zu wenig. Also wirklich, der Action ist, also ins Feld gewissermaßen gehen. Wir müssen reingehen. Ja? So, das werden Sie selber mehrfach erfahren, wenn Sie Ihre eigenen, wenn Sie wissen ja, dass Sie hier auch empirische Projektseminare oder Projektseminare durchführen sollen, werden. Und da wird das eine entscheidende Rolle spielen. Komme ich rein oder komme ich nicht rein? Bislang ist noch jeder reingekommen oder die sonst nicht reingekommen sind, sollten in dem Projektseminar, in dem Projektbericht wenigstens reflektieren, warum sie nicht reingekommen sind. Das hilft auch. Ja? Also Sie sollten jetzt keine Sorge, keine Angst davor haben, dass Es ist das Schönste, finde ich, das Soziologiestudium wird dann richtig interessant, wenn man selber empirisch sich ins Feld bewegt oder wenn man empirisch arbeitet und sagt, ich identifiziere mich für einen gewissen Zeitraum als studentische Forscherin oder studentische Forscher. Ich mache das jetzt. Ich bin nicht jetzt der Hans oder der Frank oder wer auch immer, sondern guten Tag, ich mache diese Studie. Aha. So, dann geht es gewissermaßen los und wir müssen das übersetzen, was in den Theorien, in den Konzepten, methodologisch, empirisch, methodisch alles so bedeutet und wie das dann in Praxis gewissermaßen funktioniert. So, Forschungsfrage der Arbeitslosen von Marienthal, dieser Forschergruppe war, was sind die Wirkungen, das haben wir schon von Arbeitslosigkeit, wir haben zwei Hypothesen, Massenarbeitslosigkeit führt zu einer Radikalisierung, ja, Meuterei, ja, also wir wollen Arbeit oder, also das ist eine These, Arbeitslosigkeit führt zu Resignation und Apathie, ne, das hatten wir ja schon. Das kennen wir alle dann ein Stück weit. So, wie sind die vorgegangen? Die haben wir jetzt gezeigt. Die Methoden, und das war für die damalige Zeit ein Novum. Und zwar Sammlung von Dokumenten, Auswertung amtlicher Statistiken, verdeckte Beobachtung, teilweise verdeckte Beobachtung, indem sie einen Dorfplatz, das kann ich jetzt leider nicht abspielen, das habe ich doch nicht gefunden mehr, diesen Mitschnitt, man hat einen Dorfplatz unter der Linde, hat beobachtet, wie die Bewohner da ihren Tag verbringen. Ja, haben dann Zigaretten aufgehoben, da war noch was zu rauchen, und rauchten was weg, ja, also zwei Züge oder was gingen noch, und haben das dokumentiert, also Schrittgeschwindigkeit. So, Sie können sich jetzt mal vorstellen, so ein kleines Kontrastbeispiel, ein Treiben in einem Dorf, am Dorfplatz, wo alle Arbeit haben. Ja, schnell, ich habe keine Zeit, Servus, wir sehen uns nächste Woche oder so. Also mit solchen Beobachtungen haben die gewissermaßen gearbeitet, haben wirklich sehr innovative Ideen auch einfach mal versucht umzusetzen. Dann auch offene, teilnehmende Beobachtung. Vielleicht noch ganz kurz, es schickt sich nicht, in der empirischen Sozialforschung verdeckt zu beobachten. Ja, also so eine Art investigativen Journalismus, wie wir es vorhin hatten, umzusetzen. Es kommt nicht gut. Idealerweise sollten die Beforschten wissen, dass sie Gegenstand eines Forschungsprojektes sind. Da gibt es manchmal so ein paar Umwege, die man so gehen kann, aber im Prinzip geht es darum, dass das klar sein soll. Das ist bei investigativem Journalismus nicht der Fall. Ja, also Sie können sich nicht irgendwo einschmuggeln und sagen, ich mache da, ja, Sie sagen eben nicht, dass Sie eine Studie machen, Sie geben sich aus, als wären Sie jemand anderer. Also nicht, dass Sie auf die Idee kommen. Ja, Sie können sie in Ihrem privaten Interesse machen, aber wenn Sie so eine empirische Studie machen, dann ist das gewissermaßen ganz zentral und wichtig aus forschungsethischen Gründen auch. Man hat, wie Sie es hier schon sehen können, alle möglichen Methoden angewendet, die man machen kann, konnte. Also alles, was interessant ist, Dokumente, Statistiken, Interviews, Befragungen, Aktionsforschung, indem Sie selber auch daran sich beteiligt haben, Inventare gemacht. Wird überhaupt gewaschen? Was ist im Kühlschrank? Also solche Sachen haben die gemacht. Die sind aus heutiger Sicht methodologisch, aus forschungsethischen Gründen höchst problematisch, würde man heute sagen. Ne? Aber sie haben es gemacht und sie dienen eben als trotzdem für uns als Vorläufer und man kann da auch mal darüber reflektieren. Es ist eine Mischung aus quantitativen und qualitativen Methoden. Ebenso. Ne? Vielleicht haben Sie es ja im letzten Jahr in der Vorlesung auch schon gehört im quantitativen Paradigma. Weiß ich jetzt nicht, oder? Sagt Ihnen das was, Arbeitslosen von Marienthal? Okay, ich vernehme Nicken. Gut. So, dann, wenn wir noch einen Blick in die Sozialanthropologie gucken. Sie wissen ja auch, dass man hier einen Master auch in Ethnologie und Soziologie gemeinsam machen kann. Im Grunde ist Konstanz ein Fachbereich, wo das wieder zusammengeführt wird, was ursprünglich auch von der Geschichte her historisch auch zusammengehört. Insbesondere wenn es um die methodische Arbeitsweise geht. Ne? Hier haben wir Malinowski, eine Reihe von Kulturanthropologen haben auch, waren sehr, gehörten gewissermaßen auch im erweiterten Zirkel der Chicagoer Schule und haben sich da auch wechselseitig befruchtet in der Art und Weise, wie sie arbeiten. Ja, also Malinowski, der 2 Jahre lang auf den Tropiranginseln gelebt hat, ohne Kontakt zur Heimat und unter Erlernen der Sprache der sogenannten Einheimischen. Das sind jetzt okay. So, dann gab es natürlich in den 50er, 60er Jahren einen ziemlichen Innovationsschub. Ja, wenn wir jetzt mal schon einen kleinen Sprung machen. Abkehr vom Strukturfunktionalismus eines Thakurt Parsons zum Beispiel. Man hat dann, wie wir nächste Woche noch hören werden, unter Bezugnahme auf Alfred Schütz, gewissermaßen den Alltag entdeckt. Ja? Der Alltag wird plötzlich interessant und interessant als Gegenstand herzuhalten für empirische Sozialforschung. Die jeweilige soziale Situation und so weiter. So, eine große Bedeutung hat dann natürlich auch die Technologie gespielt. Denken wir einfach an die Konversationsanalyse, ne? Und die werden wir, mit denen werden wir uns die nächsten Sitzungen auch beschäftigen, dass man eben Daten heute viel, viel leichter einfach aufzeichnen kann. Ja, sie zücken heute ihr Smarty und filmen eine soziale Situation und dann kann man eigentlich schon loslegen. Ja, und das war in den 50er, 60er, 70er Jahren überhaupt nicht möglich oder schwer möglich, damit so ein Apparat dazu hantieren. Das heißt aber nicht, dass alle möglichen sozialen Situationen neuerdings aufgezeichnet werden müssen. Es geht auch nicht ohne Beteiligung im Feld, dass wir vor Ort sind, dass wir in Kontakt treten, dass wir Beobachtungsprotokolle schreiben, dass wir Interviews führen mit den Feldmitgliedern. Okay, jetzt zu zwei paradigmatischen Forschungsstilen. Also heute möchte ich was zu Strauss und Goffman sagen. Garfinkel kommt nächste Woche. Und zwar, was lehren uns jetzt Anormalitäten, Krisen und Routinebrüche über Gesellschaft? Das ist so die Frage, die für diese drei Vertreter gilt. Wichtig ist, Anselm Strauss und Goffman sind gewissermaßen die Enkel der Chicagoer Schule. Ne? Sie kommen alle aus diesem, also Strauss zum Beispiel vorwegzunehmen, hat auch einen stark pragmatistischen, symbolisch-interaktionistischen Hintergrund. Da kommt er gewissermaßen her, hat Ergänzungen vorgenommen. Goffman ist ein Schüler von Everett Hughes, also so ein Arbeitssoziologen, Professionssoziologen, der auch aus dem Dunstkreis, aus dem Zirkel der Chicagoer Schule kommt und die dann jeweils aber unterscheidbare Stile haben, ja, Arbeitsstile, Forschungsstile, Themen, genauso wie Garfinkel, der kommt, das, in ein, der war Assistent bei Parsons zum Beispiel, die in eine andere Richtung eingeschlagen haben. Was machen die halt häufig so? Zunächst mal den Lehrstuhl oder da, wo sie gewissermaßen aufgewachsen sind oder sie sich wissenschaftlich sozialisiert haben, sich da mal abzugrenzen und dann was Neues zu machen oder zu ergänzen. So, ja, hier ist Strauss, Mitbegründer der Grounded Theory. Was Sie jetzt sich merken müssen, einfach Strauss und Glaser und Strauss, die haben die Grounded Theory. Ist mittlerweile eine Marke, ist ein Markenzeichen. Man könnte das übersetzen mit in den Daten begründete Theorie. Ne? Aber es ist ja eigentlich ein Forschungsstil, der darauf gründet, dass ich lang genug empirisch forsche und in einem kontinuierlichen Arbeitsprozess aus den Daten oder den Anspruch erhebe, aus den Daten Theoriearbeit zu machen. Ja? Das ist ein Anspruch und ich sage dazu später gleich noch was. Und die Grounded Theory ist in der qualitativen Sozialforschung gar nicht mehr wegzudenken. Ja? Es geht eigentlich gar nicht mehr ohne und also es hat schon eine ziemliche Strahlwirkung erreicht. Goffman, das habe ich jetzt auch schon erwähnt, dazu sagen wir vielleicht später noch was. Bei ihm ist es interessant, also erstens gilt er auch als sowas wie ein Urban Ethnographer, also ein Stadtethnograph, der einfach ganz interessante Heuristiken verwendet hat. Goffman zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, dass alles ein Spiel sei. Ja? Also der hier den dramaturgischen Ansatz vertritt, also Interaktion als thematisches Feld eigenen Rechts zu betrachten. Und wir kommen ja später nochmal, wenn wir die Warteschlange uns anschauen, dann gucken wir das mal unter der Brille der sogenannten Interaktionsordnung mal an. Okay, Garfinkel machen wir nächste Woche. Sage jetzt mal nichts dazu. Also, hier ist er nochmal, Schüler von Herbert Blumer, der wirklich total viel gemacht hat. Ich zähle das jetzt gar nicht mehr vor, ein paar Sachen habe ich eh schon gesagt. Von der Sozialpsychologie bis zur Soziologie. von der Erforschung von Takträumen über Stadt- und berufssoziologische, medizinsoziologische und pflegewissenschaftliche Forschungsthemen wichtig ist, dass Sie wissen, er kommt aus dem Pragmatismus gewissermaßen heraus, Herbert Blumer. Und jetzt gucken wir, das können Sie einfach in so klassischen Einführungswerken einfach nachlesen, das muss ich jetzt nicht alles nochmal referieren. Wichtig ist aber, was eine zentrale Linie bei Strauss, wie er so gearbeitet hat. Strauss geht es um die Fundierung von Sozialität im Handeln, ohne dabei die Struktur sozialer Organisationen und gesellschaftlicher Institutionen als bloße Handlungsfolgen zu marginalisieren. Die Grundannahme seines Wechselverhältnisses von unhintergehbaren Strukturen, die beim Handeln immer neu erfahren werden, das ist zentral, und dem Handeln selbst, durch das die Handelnden sich mit ihrer als strukturiert erlebten Umwelt ins Verhältnis setzen. Ich zeige jetzt ein Beispiel einer Studie, damit das klar, was hier damit gemeint ist. Und zwar wird Sterben und Tod in modernen Gesellschaften tabuisiert? Fragezeichen. Was meinen Sie? Wird Sterben und Tod in modernen Gesellschaften tabuisiert? Oder heute? Wird Sterben? Ja, bitte. Okay. Also, Kollege meint, hat Tabu-Charakter, ist tabuisiert. Ja? Ja? Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Also, dass wir, hier sieht man auch schon mal, die Soziologie ist eigentlich also historisch eher so auf westliche Gesellschaften ausgerichtet, und da und wir hier in Mitteleuropa neigen dazu, dass es dann auch generell für die ganze Kugel gelten sollte. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber ich denke, ja, bitte. Also Sie meinen einfach aufgrund der Lebensdauer und der geringen Kindersterblichkeit, beides, ja, okay. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass der Tod sowieso an jeder unserer Türen klopft, ne? Also er ist eigentlich immer da, aber trotzdem ist er irgendwie unsichtbar geworden. Können wir mal als Arbeitshypothese aufstellen. Okay? Also das Thema ist schon, da können wir gleich weitermachen. Also man kann dann Veranstaltungen machen, Tod und Sterben, hatten wir mal ein Projektseminar, Tod und Sterben, und dann gingen die Studierenden ins Forschungsfeld und haben, was wurde alles interessiert, Todesanzeigen, Begräbnisrituale und so weiter, aller Heiligen, aller Seelen im Übrigen, ne? Das haben wir in der katholischen, christlichen Tradition, dass man dann zu den Gräbern gewissermaßen geht und sie, ja, an sie denkt. Gut, was hat die Awareness of Dying, was haben die, ich referiere kurz die Studie, worum es da geht, das ist eigentlich ganz interessant. Und zwar, die Beobachtung ist, Sterben findet zumeist in Institutionen statt, insbesondere in Krankenhäusern. Welche Folgen hat das für den Sterbeprozess? Darauf bezog sich eigentlich auch ein bisschen meine Frage. Ne? Wo sterben Menschen heute? Hier? Also vorwiegend im Krankenhaus und nicht zu Hause. Ja? Es gibt zwar jetzt so eine Art Hospiz oder eine Hospizbewegung, die versucht, den Sterbeprozess, Sterben zu normalisieren, um irgendwie eben rauszuholen aus dieser unterkühlten, lieblosen Krankenhaus- Umgebung gewissermaßen. Ja? So, als eine der ersten widmeten sich Anselm Strauss und Bahn in diesem Themenkomplex. Dabei verfolgten sie eine Doppelstrategie, also erstens einen Beitrag zur soziologischen Theoriebildung zu leisten, deswegen Grounded Theory, das war gewissermaßen die Gründerschrift, ja, oder die Initialschrift und Studie, die sie damit gemacht haben, um auch zu zeigen, was denn eine klassische Grounded Theory überhaupt meint und welche Implikationen das hat. Beispielsweise für den Forschungsprozess. Und zweitens die praktische Anwendbarkeit ihrer Studien zu ermöglichen. Das war diese Strategie, die sie verfolgten. Interaktion mit Sterben, vielleicht ein paar Fragen kurz. Können wir mal auf uns wirken lassen. Welche Formen der Interaktion zwischen dem sterbenden Patienten und dem Krankenhauspersonal treten auf? Ich bin sterbender Patient. Welche Interaktionen gibt es eigentlich zwischen denen, die sterbend sind, ja, im Prozess und dem Personal, ja.
Frage dazu, neben Menschsterben im Sinne von
unmittelbar?
Nee.
Eben, das weiß man immer erst in der Rückschau, ne, ob er denn da wirklich gestorben ist, ja. Aber man weiß, aber einfach jemand, der eine Prognose bekommt, wahrscheinlich bist du todkrank oder so, ja. Also, und da können Sie sich ja schon mal überlegen, ist der Patient 15? Oder 80, wie man dann darüber spricht. was das mit der Interaktionssituation macht. Das war mal die Frage. Wie läuft die Interaktion eigentlich ab? Vermeide ich als Pflegekraft, ich gehe da lieber nicht rein, ich nehme das Thema total mit, geh du mal. Ja? Du kannst das so gut wegstecken. Oh, wäre jetzt eine Verhaltensstrategie, die man gewissermaßen wählen könnte. Welche Taktiken bevorzugte das Personal im Umgang mit den sterbenden Patienten? Welche Voraussetzungen der Interaktion und Taktiken sind durch die Krankenhausorganisation gegeben? Ja, also eher so strukturelle Rahmenbedingungen, werden Mitarbeiter darauf geschult oder so. Da verändert sich das heute so ein bisschen, wenn es um Palliativversorgung geht. Da ist auch so ein Paradigmenwechsel, kann man schon sagen, zu beobachten. Und in welcher Weise wird das Verhalten von Patient, Familie und Stab, also hier die Mitarbeiterstab, in der Sterbesituation davon beeinflusst? So, was haben die da rausgefunden? Wie sind sie vorgegangen? Vielleicht noch kurz. Sie haben verschiedene Krankenhäuser und Stationen in San Francisco untersucht und sind hier nach dem sogenannten Theoretical Sampling vorgegangen. Das heißt, man erhebt mal Daten auf einer bestimmten Station, wo man meint, dieses Thema, diesen Gegenstand zu finden. Geht dann wieder nach Hause, analysiert das und entscheidet auf der Basis des analysierten Datenmaterials, vorab analysierten, jetzt gucke ich mir das an, jetzt gehe ich auf eine andere Station, jetzt gehe ich mal auf eine Kinderkrebsstation, da geht es ganz anders zu. Welche Bedeutung hat das für den Zusammenhang der Frage hinsichtlich der Tabuisierung des Sterbeprozesses? So sind sie vorgegangen, Datenmaterial, sie haben im Grunde alles mitgenommen, was sie kriegen konnten. Ja, und das können Sie sich auch merken, qualitative Forschung ist Feldforschung. Feldforschung heißt mitnehmen, also nicht nur, ich arbeite nur mit dem Interview, ich glaube, das ist klar geworden, sondern dass wir wirklich gegenstandsangemessen operieren. Dann noch, vielleicht ein kurzer Hinweis, wie stellt sich das Verhältnis zwischen dem sozialen und dem biologischen Tod aus, oder da müsste eigentlich heißen, gibt es einen Unterschied zwischen dem sozialen Tod und dem biologischen Tod. Man muss eigentlich auf der sozialen Ebene auch sozial erst tot gemacht werden. Ja? Da gibt es auch noch ein paar andere Studien von David Sudnow zum Beispiel, organisiertes Sterben, die sich mit dem ähnlichen Thema beschäftigen, in der sogenannten Thanatosoziologie. So, was haben die rausgefunden? Zentral ist hierbei das Wissen der Einzelnen an der Sterbesituation Beteiligten über das Schicksal der Patienten. Das ist das, ich wiederhole nochmal, dann ist das Kernargument klar. Das Wissen der Einzelnen an der Sterbesituation Beteiligten, also es ist der Patient, Patientin selber, die Angehörigen und auch der Stab gewissermaßen, ne? die Mitarbeiter der Krankenhausorganisation. Und hier haben Sie gewissermaßen das Konzept der sogenannten Bewusstheitskontext herausgearbeitet. Und ich sage mal, was damit gemeint ist. Was jeder Interagierende über einen bestimmten Zustand des Patienten weiß, sowie sein Wissen darum, dass die anderen sich dessen bewusst sind, was er weiß. Also das Gesamtbild, wie ein Soziologe es zeichnen würde, werden wir Bewusstheitskontext nennen. Es ist der Kontext, in dem die Beteiligten interagieren, während sie ihn zur Kenntnis nehmen. Wenn man das jetzt nur so liest, hat man mal nichts verstanden. Ja, ist jetzt nichts passiert. Ja? Aber merken Sie jetzt einfach mal diesen einen Satz, was jeder Interagierende über einen bestimmten Zustand des Patienten weiß, sowie sein Wissen darum, dass die anderen sich dessen bewusst sind. Ja? Es wird gleich klar, keine Sorge. Bitte. Eine gute Frage. Also die Frage ist für alle, ob der Bewusstheitskontext die Voraussetzung dafür ist, ob man über dieses Thema, in gewissem Sinne schon. Sie haben recht, ja. Aber ich versuche jetzt nochmal die Ergebnisse rauszuholen und dann können wir ja schauen, wo dieses darüber Witze machen hier reinpassen würde. Das ist ein guter Hinweis. Und zwar haben die Autoren vier Arten von Bewusstheitskontexten herausgearbeitet. Und zwar der geschlossene Bewusstheitskontext ist, der Patient wird vom Krankenhausstab in Unkenntnis gelassen. Das ist auch mit Bewusstheitskontext gemeint. Also, ich als Pflegekraft sage dem Patienten, immer den Patienten hier, um das nicht zu personalisieren, der Patient sitzt hier und ich sage, oh, wann kommen Sie denn, wenn Sie dann rauskommen, dann machen Sie mal richtig schön Urlaub. Ja? Also man spielt dem anderen was vor. Ja? Er wird in Unkenntnis gelassen, wie es denn eigentlich genau aussieht. Das zweite, die zweite Art, das Ringen um die Beherrschung. Die Patienten vermuten, dass sie bald sterben werden und versuchen Stab und Angehörige dazu zu bringen, den Verdacht zu bestätigen. Sie sind Patient oder ich bin jetzt Patient und ich habe die Vermutung, irgendwas geht da extrem schief. Meine Familienangehörigen spielen mir irgendwas vor, der Arzt auch, die Pflegekräfte auch, irgendwas stimmt da nicht. Die rümpfen nur so die Nase und wenn bei der Visite räuspern sie sich nur so komisch. Also ich bin als Patient gewissermaßen auf der Suche nach irgendwelchen Anzeichen. Jetzt sag mir doch endlich, wie es genau um mich steht. Das ist ja auch sehr heikel. Ja? Man weiß es ja auch nicht wirklich ganz genau. Aber auf der Basis von bestimmten medizinischen Arbeitsgrundlagen kann man sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit werden Sie in den nächsten 3 Monaten sterben. Verdammt, dann ist er doch noch nicht tot und dann lebt er noch ein halbes Jahr. Boah, wir wissen wir jetzt auch nicht so genau. Ja, Sie können sich das auch so ein bisschen vorstellen, denke ich. Eine weitere Art ist wechselseitige Täuschung. Also allen, Patient, Stab und Angehörigen ist der nahe Tod zwar bewusst, doch keiner gibt es zu, alle tun so, als ob nichts wäre. Ja? Also sie machen sich wechselseitig gewissermaßen was vor. Und das dritte oder das vierte ist, allen ist der nahe Tod bewusst und sie geben es auch zu. Nur hier ist es auch möglich, über das Sterben zu reden. Und da könnte man auch sagen, hier könnte man auch Witze machen. Ja, so ein, boah, ey, viel zu lange gelebt. Ne? Boah, passt schon, reicht schon. Ne? Oder, ja, was weiß ich, fällt jetzt keiner ein dazu. Ja? So. Das überspringen wir jetzt mal. Also Sie haben gewissermaßen durch die empirische, Sie haben durch die empirische Analyse der Interaktionsverläufe auf den unterschiedlichen Stationen durch Codierpraxis unter Bezugnahme auf das sogenannte Codierparadigma, können Sie schon wieder vergessen, das lernen wir in ein paar Wochen, haben Sie diese Core-Kategorie, diese Kernkategorie herausgearbeitet, die nach Möglichkeit alle anderen Fälle über diese Kernkategorie Bewusstheitskontext schließt. Das ist so ein bisschen die Idee und erklärt. Ja? Also, die jeweiligen Bewusstheitskontexte üben immer einen zentralen Einfluss auf die jeweiligen Handlungsmöglichkeiten der Beteiligten aus. Also Hintergrund ist, je nachdem, wer in welchem Bewusstheitskontext steckt, hat das Konsequenzen unmittelbare auf die Art der Interaktion. Ja? Und sie haben halt umgekehrt die Interaktionen beobachtet und gefragt, warum sprechen die denn so indirekt über diesen Tod? Und das muss doch jedem klar sein, wer hier gerade stirbt. Oder gerade wenn es um Kinder geht. Ne? Dass man Kindern jetzt nicht sagt, ich glaube, du hast nur mal 2 Wochen. Also geht nicht. Ja? Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Goffman. Was sagt die Zeit? Wir haben noch eine gute halbe Stunde. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Sprung. Und zwar, was sind strukturelle Gemeinsamkeiten von folgenden Institutionen? Ja, bitte aufgepasst und Sie versuchen jetzt da das herauszuarbeiten. Das ist die zweite wichtige Studie, mit der wir uns, oder dem Forschungsteam, mit dem wir uns heute beschäftigen. Also, was sind Gemeinsamkeiten? Strukturelle Gemeinsamkeiten. Eins. Dann haben wir hier eine Psychiatrie. Justiz, Vollzugsanstalt. Container, Frachter. Kloster. Was meinen Sie? Welche Gemeinsamkeiten? Bitte. Sie funktionieren alle nur mit Personal. Jetzt könnte man sagen, es gibt eine Organisation, es gibt Mitglieder, die einen Personalstab gewissermaßen. Ja? Funktioniert alles nur mit Personal. Ja? Okay. Gut. Was noch? Man kommt schwer raus, beziehungsweise runter. Ja. Nee, Sie haben... Der Austritt ist schwer, ja genau. Also es gibt, man könnte sagen, einen Unterschied zwischen Personal und Leuten, die da drin sind. Ne? Also das Gegenteil vom Personal. Bitte. Also es gibt bestimmte Zugangsbeschränkungen, ja, räumlicher Art, wenn man das jetzt irgendwie so zeichnen würde. Bestimmte Räume, da kommt man einfach nicht rein. Je nachdem, welcher Gruppe man zugehörig ist. Ja, wie würden Sie die nennen? Insassen, Bewohner. Geht schon los, ne? Wie kategorisieren wir diese Gruppe eigentlich? Ja? Hat sonst noch jemand eine Idee? Was gibt es sonst noch für Gemeinsamkeiten? Die Abläufe sind geregelt. Geregelte Abläufe. Also eine bestimmte Tagesstruktur, ja, oder eine bestimmte Zeitstruktur, ja. Man unterwirft sich dem, also man muss sich, ja, also irgendeine Art von Unterwerfung findet statt, um diese Zugehörigkeit auch zu verbriefen. Ja, okay. Jetzt können wir schauen, ob das hier gilt. Ja, also wenn man da drin ist, kommt man ja nicht so. Ja, aber also hier eingeschränkt, da wahrscheinlich auch, muss man auch vielleicht mal was unterschreiben oder die Angehörigen unterschreiben. Ja, wenn man selber, es wird einem ja auch die Souveränität ein Stück weit entzogen oder vorübergehend eingeklammert. Ja. Seniorenstift. Ja. Also wir sehen eine unterschiedliche Abstufung. Ja, also da gibt es schon Gemeinsamkeiten aus dem Seniorenstift. Es wird auch einen Ablauf haben, einen geregelten Ablauf. Ich komme wahrscheinlich schwer raus. Also man sieht dann schon immer wieder, dass dann ein Pfleger irgendwo jemanden im Park einsammelt oder so. Ja. Okay, also damit hat er sich beschäftigt und was hat Goffman gemacht? Goffman, also zunächst mal handelt es sich hier um totale Institutionen. Zentrale Merkmale sind hier die Schranken, die normalerweise die drei Lebensbereiche Schlaf, Freizeit und Arbeit voneinander trennen, sind aufgehoben. Ja, Schlafen, Freizeit und Arbeit sind hier mal aufgehoben. Es findet alles an einem Ort statt. Ja, im Gefängnis, im Kloster. Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle unter derselben Autorität statt. Ja, im Grunde passt das, was Sie gesagt haben. Sie haben das sehr gut beobachtet auch und schon herausgearbeitet, was hier eigentlich drinnen steckt. Ja? Ein umfassender rationaler Plan wird postuliert. Also irgendein Sinn wird da schon haben, warum wir hier sind. Ja? Ob das jetzt Beschäftigungstherapie ist oder wissen wir nicht. Ja? Aber dem wird das mal unterstellt. Ihr totaler Charakter wird symbolisiert durch Beschränkungen des sozialen Verkehrs mit der Außenwelt sowie der Freizügigkeit, die häufig direkt in die dingliche Anlage eingebaut ist, wie verschlossene Türe, hohe Mauern oder Wasser. Ne? Jetzt gibt es nichts zu trinken, sondern Getränkeausgabe ist um 14 Uhr zum Beispiel. Hatten Sie auch schon erwähnt. Also, eine totale Institution lässt sich als Wohn- und Arbeitsstätte einer Vielzahl ähnlich gestellter Individuen definieren, die für längere Zeit von der übrigen Gesellschaft abgeschnitten sind und miteinander ein abgeschlossenes, formal reglementiertes Leben führen. Und Goffman fokussiert sich hierbei hauptsächlich auf die Insassen. Zielsetzung ist es eben hier, eine soziologische Darstellung der allgemeinen Struktur des Selbst zu entwickeln. Ich sage gleich, was er damit meint. Und zwar, was er hier, deswegen habe ich ja die Frage gestellt, gibt es Gemeinsamkeiten über diese fünf, sechs Typen? Er hat einfach hier versucht, eine Typologie, Idealtypen herauszuarbeiten. Wie ist er hier vorgegangen? Mehrere kürzere Untersuchungen auf verschiedenen Stationen, in Kliniken, dann eine Feldforschung im Spital, Teilnehmerrolle eines Assistenten, eines Sportreferenten, verbrachte den Tag mit Patienten, vermied Kontakt mit Angestellten. Sie können sich ja vorstellen, was das für ein also forscherisch logistischer Aufwand bedeutet, diese unterschiedlichen Institutionen auch zu untersuchen. Ja? Aber dennoch, es heißt einfach, ich möchte Ihnen nur da mit dieser Studie einfach zeigen, wie wichtig das dann auch ist und zu welchen Ergebnissen man dann auch kommen kann, die sehr viel über gesellschaftliche Zusammenhänge auch auch aussagen. Vielleicht noch ein paar Punkte, die jetzt hier noch wichtig sind. Ich muss ein bisschen kürzen. Also die Charakteristika totaler Institutionen, Mitglieder führen alle Phasen ihrer täglichen Arbeit mit einer Gruppe von Schicksalsgenossen aus, ne? Sei es im Schiff, im Gefängnis oder im Kloster. In totalen Institutionen besteht eine fundamentale Trennung zwischen einer großen Gruppe, also Insassen, die dort leben, und mit weniger zahlreichen Aufsichtspersonal. Ja, da haben wir das nochmal. Im Grunde ist es eigentlich nichts Neues. Sie haben es eh schon gesagt. Ja, also im Ernst jetzt. Ja. Und der Stab besitzt ein Informationsmonopol, dass er darüber entscheidet, was geht und was nicht geht, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Das überspringe ich mal. So, jetzt mal eine kurze Spezifizierung noch. Goffman identifiziert diese fünf Typen, jeweils mit spezifischen gesellschaftlichen Funktionen, und das ist noch interessant. Und zwar die Fürsorge für Menschen, die als unselbstständig und harmlos gelten. Ja, also das wäre eine Typisierung, die man hier auch herausgreifen kann. Altenheim, Blindenheim, Waisenhaus und so weiter. Dann eine Fürsorge für Menschen, von denen angenommen wird, dass sie unfähig sind, für sich selbst zu sorgen und eine unbeabsichtigte Bedrohung der Gesellschaft darstellen. Das ist natürlich gesellschaftlich immer, ist sich das immer im Wandel begriffen. Ja, also wann etwas für eine Gesellschaft als verrückt gilt und wann nicht. Weil man muss ja eigentlich so sagen, die soziologischen Beobachter sind selbst, sollten selbst auch ein Stück weit verrückt oder entrückt sein, um überhaupt etwas beobachten zu können. Dennoch brauchen sie etwas, um nicht als verrückt in diesem Sinne hier gelten zu können, ne? Um auch gewissermaßen auch operieren zu können. Dann Schutz der Gesellschaft vor Gefahren, die man für beabsichtigt hält. Das Wohlergehen der Insassen ist eben hier nicht primärer Zweck. Also Kriegsgefangenenlager oder Konzentrationslager beispielsweise. Also das ist auch klar. Justizvollzugsanstalten und so weiter. Ja. Dann, was haben wir noch? Einmal übersprungen. Institutionen, die darauf abzielen, bestimmte Aufgaben besser durchführen zu können. Frachtschiffe, Internate. Vielleicht war jemand von Ihnen im Internat. Ne, damit sie einfach ganz gute Schulabschlüsse eben erreichen, steckt man sie da rein, dass sie das machen. Holzfällerlager, Bohrinseln, Burschenschaften, vielleicht sogar, ja. Dann Einrichtungen, die als Zufluchtsort vor der Welt dienen, Klöster, Abteien, Konvente, wo man sagt, boah, ich brauch mal Stille. Ja, es reicht so laut, die Welt daraus. Okay. Die zentrale These ist, dass der wichtigste Faktor, der einen Patienten prägt, nicht seine Krankheit ist, sondern die Institution, der er ausgeliefert ist. Seine Reaktionen und Anpassungsleistungen gleichen denen der Insassen anderer totaler Institutionen, mit deren Hilfe die Gesellschaft sich selbst funktionsfähig erhält. Sie sind Treibhäuser, in denen unsere Gesellschaft versucht, den Charakter von Menschen zu verändern. Jede dieser Anstalten ist ein natürliches Experiment, welches beweist, was man mit dem Ich des Menschen, das muss man groß schreiben, angestellt werden kann. Ja, es ist dann schon eine Art von Depersonalisierung. Alle haben eine gleiche Kleidung an. Das macht natürlich was mit dem Selbst. Ja, also mein persönliches Selbst, mein Ich wird da gehörig auf die Probe gestellt durch solche Einrichtungen. Ne? Das ist, hier kann man auch sehen, ist schon welches kritische, emanzipatorische Potenzial soziologischer Arbeit auch innewohnt, um darauf gewissermaßen auch hinzuweisen. Diejenigen unter Ihnen, die vielleicht bei der Bundeswehr waren oder kennen das vielleicht auch, was es bedeutet, eine Uniform tragen zu müssen, die Haare schneiden zu müssen, nur weil es irgendjemand mal auf die Agenda geschrieben hat, welche Art von, ja, was das mit einem gewissermaßen macht, ja, und dass man das auch soziologisch reflektieren kann. So, dieses Prozedere, das muss ich jetzt nicht mal im Detail erwähnen, aber es wird fotografiert, man wird gewogen, man wird gemessen, Fingerabdrücke werden genommen, das Eigentum wird eingelagert, in unterschiedlicher Intensität wird das in den jeweiligen totalen Institutionstypen auch umgesetzt. Ja? Ja, desinfizieren, entkleiden, Ausgabe einer Anstaltskleidung und so weiter. Okay, jetzt würde ich gerne mit Ihnen eine kleine Übung machen, und zwar: Was haben Sie hier identifiziert? Was passiert da? Was machen die da? Bitte schön. Okay. Kollege meint, also dass da irgendeine Art von also Fahrkarten gekauft werden, dass irgendeine Art von Service, irgendein Terminal, ja, wo man irgendwas bekommt, erlangt. Ja, okay. Erste Beobachtung. Was noch? Bitte. Also da stehen Menschen und die schauen nach links und rechts, ja? Also haben bestimmtes Blickverhalten. Also ihr Blickverhalten ist mal aufgefallen. Bitte. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass hier keine Schilder stehen, wie man das zu machen hat. Also es geht ja wie selbstverständlich, ne? Wenn Sie zu jemandem gehen, entschuldigen Sie, wie macht man das hier? Bitte mal einstellen. Alter, Checks. checkst es nicht. Ne? Hinstellen. Ja, versuchen Sie das mal zu beschreiben. Ja, also das, ja, ja. Also Nähe und Distanz hat man im Fahrstuhl auch, spielt hier auch eine entscheidende Rolle. Bitte. An dem, der hier steht, bis man draufkommt, oh, ich Idiot, ich stehe hier umsonst, weil ich bin dem gefolgt gewissermaßen. Ja. Als kurz wieder, also Sie haben jetzt mehrere Sachen gesagt, also das ist hier, dass wir das natürlich nicht sehen können, ja, das unterstellen wir mal, dass die Akteure, vielleicht haben die andere Funktionen, dass diese Apparaturen, diese Automaten andere Funktionen anbieten, die aus dem Kontext, in dem wir uns dann, in dem der in der ersten oder der in der Reihe stehende das sofort erschließt, der ist nichts für mich, ich muss zu dem hin, was weiß ich. Wenn das nur, wenn es tatsächlich nur um Einzahlungen geht oder so, ne? Und die stehen hier für dass sie Geld abheben wollen. Das ist eine interessante Beobachtung. Also die Bewegungsaktivität, oder umgekehrt müssen wir sagen, sie nimmt ab, oder? Wenn, je näher sie nach vorne kommen. Ja? Also das sind jetzt rein körperliche Aktivitäten. Also der sagt dann nicht, hey, ich stehe auch hier, ne? Und sagt, ich stehe hier, sondern durch die Art und Weise, welche Moves er da macht, dann, und irgendwann wird er gewissermaßen, steht an der ersten Position der Reihe und kann dann zum Geldautomaten schreiten. Das heißt, ja, noch jemand. Achten Sie mal, also im Übrigen, wenn Sie so Beobachtungsprotokolle schreiben sollen, Sie können ruhig mit sowas ankommen. Ja? Also mit solchen vermeintlichen, ja eh schon wissen Phänomenen, die Sie dann einfach vielleicht ein Foto machen oder was auch immer und üben Sie sich darin. Bitte. Das ist ein studentisches Forschungsprojekt, was im Kern eigentlich ein Graubereich ist. Ja? Richtig entlarvt und jetzt können Sie mich anklagen. Aber es ist ein studentisches Forschungsprojekt. Ne? Das haben wir gewissermaßen bekommen, mit dem wir da arbeiten können. Es ist auch die... Ja, ja, genau. Ja. Genau. Also hier kann man sagen, wir haben uns dafür entschieden, das in der Lehre dann als didaktisches Material einzusetzen. Das, wie Sie am Kleidungsstil sehen, das ist schon ein bisschen länger her. Ne? Da gibt es noch Schlaghosen oder so, da würden Sie sich heute eher ja, peinliche Nasenrümpfen, würden Sie da ernten. Aber es ist schon ein paar Jahre her, 10, 15 Jahre oder so. Und die Akteure selber sind durch die schlechte Bildqualität, die wir dann so belassen haben, auch ein bisschen anonymisiert, also dass man da gar nicht mehr identifizieren könnte, wenn es sich tatsächlich handelt. Okay, ja, jetzt haben wir noch 10 Minuten und ich möchte noch kurz die Zusammenstellung, und zwar die generellen Charakteristika der qualitativen Sozialforschung, damit wenigstens anfangen. Und zwar, ich weiß, Sie müssen es nur 10, 15 Minuten durchhalten, dann können Sie alle ins Schwimmbad gehen. Das ist schon schön im Sommer hier. Und bin eh froh, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass ich das überhaupt so geben. Vielleicht ganz wichtig, also schön langsam, also ich hoffe, Sie haben jetzt so ein bisschen den Sound der qualitativen Sozialforschung so ein bisschen aufgenommen, wie die ticken, was denen wichtig erscheint, wie man da so arbeitet. Sie haben jetzt ein paar Studien mitbekommen, Sie haben ein paar erkenntnistheoretische Hintergründe, haben Sie jetzt auch schon mal gehört, die ich immer wieder mal einstreuen werde. Wichtig ist, es geht in der qualitativen Forschung nicht darum, die Richtigkeit einer Theorie nachzuweisen. Punkt. Es ist wie als Glaubensbekenntnis. Ja? Man könnte das jetzt auch in dieser performativen Form auch wiedergeben. Es geht auch nicht darum, eine Hypothese zu überprüfen oder ein theoretisches Konzept auf seine empirische Tauglichkeit zu testen. Das heißt nicht, dass wir nicht mit Hypothesen arbeiten, aber mit Vorab-Hypothesen. Immer nur bis auf Weiteres. Ja? Vorab-Hypothesen ist hier das Schlagwort. Dann vielmehr will die qualitative Forschung im Wesentlichen ein entdeckendes und theorie-generierendes Unternehmen sein. Deswegen sprechen wir hier auch von Entdeckungsverfahren. Zentral ist hier, wenn Sie sich an diesen kleinen Text erinnern, die Heuristik als Hilfsmittel und Denkpraxis. Also Heuristik meint als bewusstes, kunstmäßiges, geistiges Arbeiten zum Finden neuer Erkenntnisse und Erkenntniszusammenhänge. Das klingt total geschwollen und unverständlich. Ich arbeite einfach mit dem Prinzip der Vorläufigkeit. Ja, ich mache mal einen Schritt und schau mal, wie weit reicht das denn? Und dann kommt der nächste. Ja, so eine Art von Problemlösen. Also sehr Das meint's. Sie will am Einzelfall und im Vergleich von Fällen Einsichten in sinnhaft strukturierte Prozesse und Formen der Vergesellschaftung generieren, also Einzelfallorientierung als ein zentrales Prinzip. Was wir brauchen ist, haben wir jetzt bei der Marienthal-Studie oder bei Goffman oder bei Strauss auch gesehen, es erfordert Neugier und setzt die Irritationsfähigkeit von Theorien wie von Wissenschaftlern voraus. Das heißt, man hat schon den Anspruch, theoretische, gesetzte Modelle mit empirischen Beobachtungen zu irritieren und sagen, hey, stimmt das denn überhaupt? Was macht meine Beobachtung, eine empirische Beobachtung mit einem bestimmten Interaktionsverständnis, das irgendeine soziologische Schule mal aufgestellt hat? Was macht das mit dem? Also der Anspruch wäre dann eben zu schauen, okay, hier müsste das modifiziert werden. Also diesen Anspruch hat man, ist ein Selbstanspruch. Qualitative Forschung geht den Weg der Überwindung des Vorverständnisses, Prinzip der Offenheit, Expertengeist versus Anfängergeist, der Überwindung des Vorverständnisses. Ich habe immer ein Vorverständnis und bin aber bereit, mein Vorverständnis aufzukündigen, weil ich werde ja beschenkt mit einem neuen. Ja, das ist so die Idee dabei. Eine anders gelagerte empirische Arbeitsweise ist immer schon Experte genug und weiß, was sie im Feld erwarten wird. Ja? Und wenn es anders kommt, dann ist da was falsch. Ja? Das wäre eigentlich ein Erkenntnisgewinn. Okay, ich habe eine Vorannahme, dann identifiziere ich ganz was anderes, gehe mit diesem Erkenntnisschatz gewissermaßen wieder aus dem Feld zurück und überlege, was kann ich als nächstes machen, wie kann ich Ihnen das jetzt eigentlich erklären? Ja, ich schmeiße es nicht weg, weil es mir nicht in mein Konzept passt, was ich vorab schon definiert und ausgestanzt habe. Qualitative Forschung lässt sich Themen und Relevanzen vom Untersuchungsfeld vorgeben. Das ist auch so ein Teil aus dem Credo. Ja? Also das Glaubensbekenntnis qualitativer Sozialforschung wäre gewissermaßen das. Qualitative Forschung lässt sich Themen und Relevanzen vom Untersuchungsfeld vorgeben. Da muss man sagen, Amen. Oder, ja? Und das ist wichtig, ja? Dass wir es nicht im Vorfeld schon irgendwie festsetzen. Ja? Ein Prinzip bei der Dateninterpretation ist, seinen Common Sense zu benutzen, so wie Sie jetzt. Ne? Sie haben Ihre Alltagskompetenzen abgerufen, um diese Schlange, die hier stand, das zu rekonstruieren. Aber eben nicht an ihm kleben zu bleiben, an dem Common Sense, sondern unter Zuhilfenahme theoretischen Wissens zu analytischen Beobachtungen zu kommen. Deswegen braucht man soziologische Theorien und Modelle im Hintergrund, mit denen wir das gemeinsam auch uns angucken können. Der Gegenstand ist vorläufig, das ist auch zentral. Denn im Verlauf der Arbeit kann sich der Gegenstand verändern gegenüber der vorläufigen Annahme und er wird demnach seine wahre Gestalt erst am Ende zeigen. Also ganz am Ende weiß ich erst, ob das der Richtige gewissermaßen ist, ja, oder welche Gestalt er eigentlich hat. Ja. Vom Richtig möchte ich gar nicht sprechen, das ist eigentlich falsch. Hanna, kannst du zum Beispiel aus deinem Projekt sagen, was das aus dem Projektseminar prekäre Arbeit und Berufe, was das, entschuldige, dass ich dich jetzt so direkt anspreche, könntest du vielleicht in kurzen Worten sagen, was das bei dir bedeutete? Also der Gegenstand ist vorläufig, denn im Verlauf der Arbeit kann sich der Gegenstand verändern gegenüber der vorläufigen Annahme. Also welche vorläufigen Annahmen hattet ihr beide, du und Hanna 2, also als ihr euer empirisches Projekt umgesetzt habt und euch die Arbeiter auf der Reichenau euch und das angeguckt habt? Okay. Ja, das heißt, der Gegenstand, also wir sind, wenn wir auf einen Forschungsgegenstand schauen, dann sollen wir immer so nach dem Prinzip der Vorläufigkeit operieren und uns den Gegenstand auch, dass er sich verändern darf, dass er eine andere Gestalt einnimmt. Und häufig ist so, wenn Studierende kommen, der ist jetzt ganz was anderes, als ich dachte. Der ist doch gut, da ist Wachstum, also da verändert sich was, da verändert sich der Gegenstand, geht dem gewissermaßen nach, weil ihr seid eigentlich gerade dem Gegenstand auf die Spur gekommen und habt eigentlich auch schon was identifiziert. Das ist natürlich ungewohnt. Wenn man möchte ja seine fixen Kochkonzepte auch abkochen, ja, abarbeiten. Und das ist hier eben nicht der Fall. Außer wir brauchen hier ein anderes Kochbuch. Ja, Sie können sich ja überlegen, Sie können das auch gerne abgeben. Das ist am Ende des Semesters so ein Kochrezept für qualitative Sozialforschung oder was Sie daraus abgeleitet haben, um so eine kreative Form auch zu nutzen. Okay, so, ich glaube, da machen wir nächste Woche weiter. Was ich aber jetzt noch kommt, ist eine ganz wichtige Übung. Und zwar, ich habe ja Kraftwerk nicht umsonst erwähnt, dass Sie das auch nicht vergessen. Ich werde jetzt, also bitte jetzt noch nicht gehen, wir haben noch ein paar Minuten. Nehmen Sie bitte ein Blatt Papier und versuchen Sie eine Frage zu beantworten. Zwei Fragen. Die erste, was nehme ich heute aus dieser Veranstaltung mit, egal was das ist, ja? Und das zweite ist, welche Aspekte sollten noch geklärt werden? Oder was blieb mir unklar? Und diese beiden Fragen, ja, die Beantwortungen oder Ideen, die diskutieren Sie das nächste Mal im Tutorium. Und dann könnt ihr auch das einfach mal aufgreifen und wir tauschen uns dann gemeinsam aus, damit ich auch so ein Feeling habe, was brauchen Sie gerade noch, was ist klar, was weniger. Also erste Frage, was nehmen Sie mit? Zweite ist, was blieb unklar und was muss noch geklärt werden? Und da Qualität diese Veranstaltung ist ja auch wie so eine kleine Tour de France. Und eine Etappe, jetzt haben Sie ein paar Etappen, haben Sie schon, das ist schon ein bisschen mühsam, da muss man Texte lesen, verdammt, da muss man irgendwelche Grundbegriffe machen, zuhören war auch nicht schlecht. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie da einfach mal mir so ein Feedback geben und den Tutoren, damit wir gemeinsam weiterarbeiten können.